Herzlich willkommen hier bei Happy Lehrer und damit zu einer weiteren Episode. Ich bin der Simon und die sanfte Stimme an meiner Seite, das ist der Stevie. Obwohl Stevie...
Hallo.
Wir haben ja zuletzt unser 25-Folgen-Jubiläum gefeiert. Bist du davon wieder fit? Sei ehrlich.
Ja, war lange, ne? Aber doch, hat Spaß gemacht. Und so langsam bin ich auch wieder fit.
Ganz genau. Also Happy Lehrer hatte seine ehemaligen Podcast-Gäste eingeladen und auch eine legendäre Folge dabei aufnehmen lassen mit vielen unterschiedlichen Stimmen, viel Alkohol und auch ganz anderen Moderatoren. Also an der Folge ist natürlich nichts, wie ihr es kennt. Wie hast du die Feier und die Stimmung so wahrgenommen, Stevie?
Das war herrlich. Ich glaube... unsere Gäste waren auch sehr redselig. Ich bin echt mal gespannt. Ich habe ja noch nicht gehört, was die so erzählt haben, aber ich freue mich auf jeden Fall auf die Folge.
Genau, ich habe auch noch nicht
gehört. Die höre ich vielleicht mal.
Und ich bin mir sicher, Stevie, wir beide haben auch ziemlich viel Blödsinn erzählt, obwohl ich weiß jetzt nicht, ob ich mehr von mir als von dir erzähle.
Oh, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, weil es so lange her ist natürlich.
Genau. Wir werden diese Folge, also diese Podcast-Party-Folge auf jeden Fall als nächste Folge veröffentlichen. Das liegt auch daran, dass wir einen Monat aussetzen. Der Grund ist, ich bin die nächsten Wochen wieder auf der Theaterbühne und spiele die Hauptrolle im Theaterstück Theo und die Frauen. Ich würde gerne weiter Werbung für unsere Truppe machen. Allerdings sind wir ohnehin schon am ersten Verkaufstag ausverkauft gewesen. Also Stevie, da hast selbst du kein Ticket dieses Jahr bekommen.
Ja, ich habe mich zu spät drum gekümmert. Aber Simon, ich dachte mir, vielleicht als Hauptrolle kannst du da ein paar Strippen ziehen. Ich bin gespannt.
Ich weiß es wirklich noch nicht, ob ich das hinbekomme, Stevie. Ich gucke mal, aber wird schwierig. Ich sag mal, meine Eltern und Familie sind schon, das ist schon mal sehr wichtig. Aber Stevie natürlich auch, ne?
Ja, Familie halt, ne?
Ja. Naja, um beim Podcast zu bleiben, ihr werdet durch diese Partyfolge meine Abwesenheit gar nicht so richtig merken. Wir werden euch im ganz bekannten Rhythmus die Folgen liefern. Und ja, apropos Folgen, wir haben heute einen ganz besonderen Gast da. Und ich hatte ja zuletzt erwähnt, dass wir uns in den kommenden Episoden auch noch weitere alternative Unterrichtsfächer anschauen werden, die wir jetzt auf den ersten Blick vielleicht mal gehört haben. Und die jetzt auch gar nicht so häufig vorkommen. Und zu Gast ist heute dafür die Miriam. Wer bist du und worüber wolltest du heute mit uns quatschen?
Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es hat mich sehr gefreut, dass es klappt. Worüber wollte ich mit euch sprechen? Ich wollte mit euch über das Schulfach Glück sprechen, was eine Herzensangelegenheit von mir ist. Und du hast gefragt, wer ich bin. Ich bin auch Lehrerin, sonst wäre ich ja auch nicht hier. Ich bin in der Grundschule tätig, aber tatsächlich mit gar nicht mehr so viel Stundenumfang, momentan mit 2 Tagen in der Woche. Dafür trotzdem in anderen Sachen viel unterwegs, eben in Sachen Glück. Ich bin Lehrtrainerin für positive Pädagogik und Coach und Berater für Persönlichkeitsentwicklung und eben leite eben die Firma Glücksschritte, die sich eben in diesem Bereich für Bildung auf eine andere Art und Weise eher etwas systemkritischer einsetzt, damit Schule wieder zukunftsfähiger wird.
Dann schauen wir mal, ob wir diesem Anspruch hier auch heute gerecht werden. Ne? ist denn eigentlich dieses Fach Glück, ist das ein Ersatzfach für den Religionsunterricht?
Nein, also wir wollen da den Religionslehrern auch wirklich gar nicht reingrätschen. Also es gibt zwar Kollegen, die das in Ethik einbringen, weil es natürlich bestimmte Überschneidungen oder inhaltliche, gleich ähnliche Zielorientierungen gibt. Aber das hat wirklich nichts mit Gott zu tun oder so, sondern es bezieht sich wirklich auf die persönlichen Entwicklungsprozesse der Menschen, also Persönlichkeitsentwicklung. Und ist wissenschaftlich begleitet, fundiert. Die wissenschaftliche Disziplin dazu ist das psychologische Wohlbefinden. Also das kann man schon sehr sauber von Religion abtrennen.
Gibt es denn da, du hast ja schon einige Facetten dieses Faches genannt. Gibt es eigentlich eine genaue Definition dessen?
Also das Schulfach Glück, von dem wir jetzt hier sprechen, das ist wirklich ein konkretes Handlungskonzept, was der Dr. Ernst Fritz Schubert entwickelt hat, der selber auch Schulleiter war und das quasi in seiner Doktorarbeit eben auch ausgewertet hat und begleitet hat. Und dazu gibt es auch ein klares Curriculum mit 6 Handlungsphasen, die man Stück für Stück durchläuft, die sich auf die psychodynamischen Faktoren von der Carol Rift beziehen. Also das ist schon, da ist schon sehr viel Wissenschaft im Hintergrund, was das auch eine klare Vorgabe auch gibt.
Ich frage deshalb so genau nach der Definition, weil, ja, ich finde, der Begriff Glück ist ja, um es negativ zu formulieren, ein bisschen vorbelastet. Also wenn ich so von
Ja,
dem normalen
total.
Alltagsgebrauch schaue, dann drückt der für mich so eine, ja, tiefgreifende innere Zufriedenheit aus. Man ist mit sich im Reinen, so ein vollkommen positives Gefühl. Ich glaube übrigens, dass es sehr schwierig ist, diesen Zustand, so wie ich ihn gerade beschrieben habe, dass man den oft hat. Diesen Begriff würde ich vielleicht so, Stevie, so als Englischlehrer, so mit dem englischen Begriff Happiness vielleicht gleichsetzen. Kann man das so sagen? Oder ist das eher so ein bisschen kitschig, auch im englischen Sprachgebrauch Happiness, oder?
Nee, doch, das würde eher, also die direkte Übersetzung wäre ja Luck und das würde hier in diesem Fall gar nicht so gut passen. Also ich
Genau,
finde, so wie du das gerade
ja.
gesagt hast, das passt gut.
Ja, aber ich würde sagen,
Also
Luck ist,
man kann
Entschuldigung,
das an der Stelle.
nee, ich wollte noch einmal unterscheiden, weil Glück hat ja auch, glaube ich, wirklich auch noch diese andere Bedeutung. Du hast es ja gerade genannt, Stevie, ne? Also Luck ist doch nochmal eine andere Definition von Glück. Das würde ich doch eher so, ja, wo es darum geht, dieses Unwahrscheinliche zum Ausdruck zu bringen, ne? Also ich habe Glück, wenn ich Lotto gewinne, trotz einer kaum vorhandenen Wahrscheinlichkeit. Das hätte ich jetzt so eher mit dem englischen Begriff Luck gleichgesetzt, oder?
Passt als Gegensatz zu Pech vielleicht im Deutschen.
Also was ich damit sagen will, ist, ja, ist das nicht etwas irreführend, dass die Definition des Begriffes, der im Alltag ja mehr mit anderen, ja, Gegebenheiten verbunden wird, anders ist als die des Unterrichtsfaches? Ich meine, man macht den Sport auch Sport und in Englisch lernt man die Sprache Englisch. Ich meine, für mich drückt der Begriff Glück, so wie ich ihn kenne, etwas anderes aus.
Ja, da hast du recht. Also der Begriff ist an der Stelle unglücklich gewählt. Das ist tatsächlich entstanden. In diesem Kontext, als der Dr. Ernst Fritz Schubert das eingeführt hat, da war sogar auch, glaube ich, am Anfang im Gespräch, ob man das nicht Persönlichkeitsentwicklung nennt. Und das war, ja, das war ein politischer Aspekt, im Sinne von, naja, halt so ein Begriff wie Glück zieht einfach mehr. Und wenn das Kind halt erstmal einen Namen hat, dann haben wir das Problem. Das ist tatsächlich an der Stelle so. Also im Deutschen haben wir ja nur dieses eine Wort und es vereint halt ganz viele Begriffe, ne? Also wenn ihr Luck ansprecht, dann sprechen wir eher vom Zufallsglück, ja. Und im Englischen haben wir ja sogar noch den Unterschied zwischen Happiness und Wellbeing. Und an der Stelle kümmern wir uns um Wellbeing, also auch nicht um Happiness, was in dem Sinne eben auch mehr so dieser. Ich nenne meines jetzt sehr wertfrei, aber eher vielleicht ein eher unreflektierterer Glückszustand ist, der vielleicht auch nicht so viel mit meiner eigenen Gestaltungsfähigkeit zu tun hat, nicht so viel mit meiner Selbstwirksamkeit zu tun hat, sondern indem ich eher schwelge, den ich eher erlebe. Und Wellbeing drückt einfach nochmal eine tiefere Fundierung aus und mehr. Also wenn wir das wissenschaftlich betrachten, dann sprechen wir an der Stelle eben von psychologischem Wohlbefinden. Das ist eigentlich der korrekte Begriff. Aber würde man ein Schulfach psychologisches Wohlbefinden einführen, würde ich glaube, also dann würde auch keiner verstehen, was man damit meint. In Bayern tatsächlich ist es unter dem Begriff PE, also persönliche Entwicklung, eingeführt. Und das finde ich an der Stelle sehr viel treffender.
Ja, gut. Ja, ich frage später nochmal nach. Ich höre dir jetzt erstmal weiter zu, wenn wir das Fach auch ein bisschen weiter kennenlernen. Dabei hilft mir jetzt erstmal der Stevie, richtig?
Ja, wir probieren es. Natürlich ist Miriam die Expertin. Ich stelle nur Fragen.
Ach so, stimmt.
Ja, also auch für mich bist du ein besonderer Gast, auch einfach deswegen, weil ich niemanden anders kenne, der dieses Fach unterrichtet. Also gibt es denn schon viele Lehrkräfte, die das unterrichten?
Ja, tatsächlich, es gibt sehr viel mehr, als man glaubt. Es ist nicht immer einfach zu entdecken, weil viele es eben aus den eben genannten Gründen auch nicht unbedingt Glück nennen. Das heißt, es gibt einige Schulen, bei denen wir zum Beispiel in der Oberstufe Wahlpflichtfächer haben oder wo es AGs gibt oder wo es in den Klassenlehrerstunden genutzt wird, wo die Schulsozialarbeiter das im Sozialtraining mit einbringen und so weiter. Aber da heißt es nicht explizit dann tatsächlich Schulfachglück. Deswegen wird es mehr eingesetzt, als man im ersten Augenblick sehen kann.
Ja.
Wenn man nur guckt, wie viele Weiterbildungsstandorte es in Deutschland gibt und wie viele Kurse es parallel gibt, und wenn man das hochrechnet, dann sieht man, dass es tatsächlich viele hundert Lehrer sind, die in jedem Jahr weitergebildet werden in dem Bereich.
Okay, ich habe das jetzt gar nicht mitgekriegt. Du hast ja gerade auch schon was, also ich habe wahrscheinlich nicht gut genug aufgepasst, aber seit wann gibt es dieses Fach in NRW denn?
In NRW nicht. In Baden-Württemberg hat es der
Ah,
Dr.
okay.
Ernst-Fritz Schubert eingeführt
Da war
und
das.
der hat es 2007 als Schulleiter eingeführt.
Ah,
Und
okay.
2009 hat er das Fritz-Schubert-Institut gegründet. Und seit es das Fritz-Schubert-Institut gibt, gibt es tatsächlich auch diese offiziellen Lehrerfortbildungen dazu. Und ich bin mit Glücksschritte eine Kooperationspartnerin des Fritz-Schubert-Instituts, weil die eben nicht alle Weiterbildung selber organisieren und machen können, arbeiten die mit von ihnen ausgebildeten Lehrtrainern zusammen, die quasi nach ihrem Curriculum von ihnen zertifiziert diese Weiterbildung in den, also Lehrerfortbildungen dazu machen.
Ah,
Und man dann
gibt.
guckt, also wir haben zum Beispiel Berlin, meine ich, zwei Durchgänge im Jahr, in Stuttgart zwei Durchgänge im Jahr, in Heidelberg vier Durchgänge. Wir haben Frankfurt, Lindau, München, Nürnberg, Magdeburg, Lüneburg. Also ich müsste jetzt Koblenz. Also
Ja,
es gibt wirklich viele davon.
ich höre jetzt immer noch nicht NRW. Gibt es das Fach in NRW überhaupt?
Ja,
Ah,
Bonn
okay.
und Duisburg sind zwei Weiterbildungsstandorte in NRW zum Beispiel.
Ach, und an welchen Schulformen wird das dann unterrichtet?
Und Paderborn auch, glaube ich.
Paderborn.
Ja, an allen Schulformen tatsächlich. Also es ist ein
Grundschule
sehr, genau,
bis
es
hoch.
ist, ja, es ist ein sehr breit aufgestelltes Handlungskonzept. Das heißt, es geht ja um persönliche Entwicklungsprozesse, Persönlichkeitsentwicklungsprozesse. Und die Grundlagen oder die Faktoren, die dem zugrunde liegen, sind tatsächlich generalisierbar und damit auch gleich, egal ob ich mit einem siebenjährigen Kind arbeite oder mit einem 17-jährigen Jugendlichen oder mit einem 50-jährigen Menschen oder mit einem 70-jährigen Menschen. Es sind die gleichen psychologischen Prozesse, die darunter liegen. Und natürlich muss ich meine Übungen und Methoden entsprechend anpassen, wenn ich mit kleineren Kindern arbeite, als wenn ich mit Jugendlichen arbeite. Aber die Lernziele und die Effekte sind die gleichen.
Schön. Ja, jetzt haben wir ja schon einiges gehört. Auch du hast ja eben auch schon über die Rolle im Fächerkanon etwas gesprochen. Ist das denn immer nur ein Wahlfach oder Wahlpflichtfach oder gibt es das auch schon irgendwo, dass das wirklich, ich sag mal, dass jeder das belegen muss?
Naja, also ich jetzt zum Beispiel unterrichte es in der Grundschule, in der Eingangsstufe. Also das ist dann die
Da haben
fünf.
alle das dann.
Genau, dann haben alle Eingangsstufenkinder das.
Ja, gut, danke. Das waren auf jeden Fall schon mal hilfreich, ich sag mal, Daten, um einen ersten Überblick über das Fach zu bekommen. Ja, ich sag mal, auf organisatorischer Ebene. Bevor wir aber in das Fach im eigentlichen, also im Unterricht, bevor wir das kennenlernen, möchte ich aber schon noch gerne wissen, wie du dazu gekommen bist, das Fach Glück zu unterrichten. Also, welche, ich sag mal, persönlichen Erfahrungen oder Überzeugungen haben dich denn dazu motiviert, das Fach Glück zu unterrichten?
Also tatsächlich habe ich schon, als ich ins REF gegangen bin, da habe ich eine erste Klasse übernommen in Mathe und dachte dann so, boah, das geht ja eigentlich gar nicht, dass ich da Kinder sitzen habe, die können problemlos bis 100 rechnen und die anderen, die können weder zählen noch die Zahlen schreiben. Das heißt, ich komme schon von der, also meine Grundausrichtung, auch ein Grund, warum ich Lehrerin geworden bin, ist dieses Bedürfnis, auf die Kinder einzugehen und für die die bestmöglichsten Entwicklungsmöglichkeiten rauszuholen. Und auch denen, die keine Stimme in unserer Gesellschaft haben, eine Stimme zu geben. Ich finde immer, Kinder können sich nicht wehren, deswegen brauchen die Menschen, die sich für sie einsetzen. Und als ich eben ins Referendariat gekommen bin, habe ich gemerkt, boah, die Spanne ist mega groß. Und dadurch ist mein Themenschwerpunkt individuelle Förderung geworden. Ich habe mich viel mit verschiedenen Konzepten damit auseinandergesetzt, habe an freien Schulen hospitiert, mir alternative Unterrichtskonzepte und so weiter angeguckt. Und das heißt, diese Grundhaltung, die gleich im Schulfach Glück tatsächlich ist, nämlich dieses, Prozesse gestalten, nach Ressourcen suchen, gucken, wo sind die Stärken, welche Hindernisse sind da, wie kann man die überwinden und so weiter, ist etwas, was mich von Anfang an als Ideale oder als Werte auch getragen hat. Und dann hat meine beste Freundin die Weiterbildung gemacht. Und hat mir davon erzählt und hat mir davon geschwärmt und mir erzählt, wie toll das ist. Und damals hatte ich halt, waren meine Kinder noch klein und ich habe in Norddeutschland, also in NRW übrigens, in der Nähe von Münster gelebt und die Weiterbildung.
Ach, das ist für euch schon Norddeutschland? Okay.
Das ist mittlerweile, wo ich jetzt in Stuttgart lebe, ist das Norddeutschland. Genau. Okay. So die Perspektive ändert sich dann, ja. Und das war für mich mit kleinen Kindern nicht akquirierbar, einmal im Monat nach Heidelberg zu fahren. Und sie ist im kaufmännischen Berufskolleg an der Dortmunder Nordstadt gewesen. Also wirklich kein einfaches Schülerklientel. Ja. Und kam dann relativ frustriert nach einer kurzen Zeit und sagte, boah, das ist so schwer, das zu unterrichten. Das, ich kriege das nicht hin. Und das sind so tolle Inhalte, so super, aber irgendwie die raffen nicht, was ich von denen möchte. Und dann haben wir tatsächlich uns jede Woche beim Italiener getroffen und sie hat mir die ganzen Inhalte erzählt, gesagt, was sie in der Weiterbildung gemacht haben, welche theoretischen Modelle dahinter liegen, wie die Übungen eigentlich gehen. Und dann habe ich die sehr runtergebrochen, sehr didaktisch reduziert, kleiner gemacht, besser visualisiert, in dezentrale Aufgaben gesetzt und so weiter. Und dann hat sie das wieder unterrichtet und nächste Woche haben wir wieder besprochen, was lief gut, was nicht, was müssen wir ändern, was müssen wir anpassen. Und dadurch bin ich quasi zu diesen Inhalten gekommen, erstmal ohne diese Weiterbildung gemacht zu haben. Mhm. Und unweigerlich ging dann dieser Weg natürlich dann auch ans Ritual-Institut und dann auch mit, ja, ich möchte das als Multiplikatorin machen und das ist ein fantastisches Konzept, ja.
Ja, also das sind ja auf jeden Fall schon einige Herausforderungen, die du dann auch schon hattest, um das Fach dann auch an deiner Schule einzuführen. Also zumindest bei den Schülern. Wie war das denn, ich sag mal, auf der Ebene drüber, also so ein neues Fach in diesen Fächerkanon einzubauen?
Also ja, also da liegt ganz viel natürlich im Ermessen der Schulleitung, ne? Mhm. Weil es gibt keine extra Stunden auf der Stundentafel dafür. Das wird auch politisch nicht passieren. Dafür ist der Lehrermangel viel zu groß. Wird man ja kein Fach noch draufsetzen, wo man schon die anderen Fächer nicht bedienen kann oder häufig nicht bedienen kann. Aber es gibt eben diese, was ich vorhin schon angedeutet habe, diese Spielräume. Und es gibt ja auch häufig Klassenlehrerstunden, die zum Beispiel da sind und auch über Schulsozialarbeit Stunden, die da sind. Und wenn wir in die Bildungspläne reinschauen, dann sehen wir auch, dass wir eine absolute Forderung dieser Inhalte haben. Also zum Beispiel bei uns in Baden-Württemberg haben wir ja noch sogar sogenannte Leitperspektiven, die über allen inhaltlichen Fächern stehen. Und eine Leitperspektive ist Prävention und Gesundheitsförderung. Und wenn man dann schaut, welche Ziele da drin stehen, dann ist das eine 95-prozentige Deckung mit den Zielen, die durch Schulfachglück erreicht werden. Das Spannende ist, dass man sagt, das ist so wichtig, das steht über allem, aber wir geben keine Stunden, weil das machen wir eh alle nebenbei.
Na klar.
So, nein, so einfach funktioniert es eben nicht. Dafür müssen wir schon auch Räume, zeitliche Räume und personelle Ressourcen uns das natürlich auch schaffen, dass wir das auch umsetzen können, sauber.
Ja. Wie lange unterrichtest du das jetzt schon bei dir an der Schule?
Also ich bin vor 5 Jahren nach Baden-Württemberg gewechselt.
Ja.
Und habe tatsächlich im Einstellungsgespräch oder beim Vorstellungsgespräch gesagt, die Bedingung, dass ich die Stelle annehme, ist, dass ich Glück unterrichten darf, weil es mir wirklich so wichtig auch einfach war.
Und jetzt hast du das jetzt schon ein paar Jahre unterrichtet. Wie hat sich denn das Fach auf dich als Lehrerin zum Beispiel in deinem anderen Fach ausgewirkt? Oder gibt es überhaupt Auswirkungen?
Absolut. Also das verändert einfach das Mindset und die Haltung, mit der ich an Menschen rangehe. Also ich würde sagen, dass das nicht nur mich als Lehrerin verändert hat, es hat mich auch als Freundin, als Mutter, als Partnerin, als Tochter verändert. Also überall da, wo ich letztlich mit Menschen in einen engeren Kontakt oder eine engere Beziehung gehe. Und das tue ich ja mit Schülern letztlich auch. Ne? Wenn ich wirklich Entwicklung fördern möchte, gehe ich da auch stark in Beziehung. Und der Umgang mit Menschen ändert sich dadurch sehr stark, finde ich.
Sehr schön. Ja, jetzt haben wir da auch einiges zugehört, wie dich das verändert hat und wie du dazu gekommen bist. Und jetzt würde ich auch endlich gerne in dieses faszinierende Glück als in dieses Fachglück in den Unterricht eintauchen. Du hast eben schon gesagt, es gibt auf jeden Fall einen Lehrplan. Der ist schon ausgearbeitet und der wird auch im Unterricht angewendet. Was für Themen kann man sich denn vorstellen, werden behandelt im Unterricht?
Also das Fach ist untergliedert in 6 Handlungsphasen. Und das ist ein zirkuläres Handlungsmodell, das heißt, die bauen aufeinander auf und man durchläuft sie eigentlich so ähnlich wie in unseren anderen Fächern, auch wie in einem Spiralcurriculum, immer wieder auf unterschiedlichen Ebenen. Und diese 6 Handlungsphasen, also wir starten mit der Handlungsphase Stärken und da geht es um Identitätsbildung, um Stärken, um Schwächen, um die Frage, wer ich überhaupt bin und so weiter, ja.
Oh ja.
Und als nächstes kommt die Handlungsphase Visionen, wo es sehr um einen spielerischen Umgang geht mit verschiedenen Herausforderungen, wo es darum geht, welche Sehnsüchte tragen mich in meinem Leben, wo könnte es vielleicht hingehen in meinem Leben, was ist so das, was in mir mitschwingt, welche Begrenzungen habe ich auch und welche Überzeugungen habe ich, die so ein freieres Denken auf meine Zukunft auch behindern, also welche vielleicht auch Glaubenssätze oder innere Antreiber habe ich, ne?
Ja.
So, Schuster
bleibt weiter ein Leisten. Hindernisse, also Hindernisse.
Ja, noch nicht so. Ja, Hindernisse an der Stelle noch nicht so sehr, sondern mehr im Sinne von, was begrenzt auch meine Sicht? Ja, also wenn wir uns zum Beispiel Lehrer fragen, ja, was denkst du denn, was könntest du vielleicht in deinem Leben noch machen? Na, dann kommt in der Regel sowas wie Schulleitung oder vielleicht ins Studienseminar gehen, wobei das schon relativ weit weg ist. Mhm. Also man bleibt so schnell in seinem Pfad, in seinem Fahrwasser. Und in dieser Phase geht es darum, diese Beschränkungen und das eigene Fahrwasser zu erkennen und zu sehen, dass es ja rechts und links durchaus noch etwas anderes gibt, was mich vielleicht antreiben könnte oder was für mich interessant sein könnte. Und ja.
Also ich kann es mir vorstellen, gerade so, also bei meinen Zehnern oder jetzt Zehnern, letztes Jahr waren sie noch Neuner, ging es auch um Berufswahl und da kam auch immer relativ dieselbe Antwort oder zumindest war es relativ narrow, sag ich mal, genau. Und vielleicht auch unter anderem, weil sie gar nicht wussten, was sie vielleicht noch können, außer die klassischen, ja, ich kann gut Mathe, ich kann gut Englisch oder was auch immer.
Genau, und das ist eigentlich schon schade, das merkt man an der Stelle. Und das ist auch etwas, wie sich eine Klasse verändert, wenn die längere Zeit Schulfach Glück hat. Wenn du am Anfang in so eine Klasse reinkommst und sagst, hey, ich würde gerne mal wissen, was könnten ihr gut? Dann sind genau das die Antworten. Ich kann gut Mathe, ich kann gut Englisch, ich kann gut Sport. Oder, ja, das heißt, die Antwort ist im Kontext Schule eingegrenzt. Und wenn die länger Schulfach Glück haben, dann kommen auch so Antworten wie, ich kann gut zuhören, ich kann gut meine kleine Schwester ins Bett bringen, ich kann gut Konflikte lösen, ich kann durchhalten. Und dann merkt man, ah, okay, jetzt kommt der Mensch und nicht mehr der Schüler. Das finde ich eine total schöne Entwicklung, die man sehen kann.
Wie geht's weiter?
Genau, nach der Phase Vision kommt nämlich Entscheiden. Also eben auch Orientierung zu finden im Leben, werteorientiert, also die eigenen Werte auch kennenzulernen, zu verstehen, wie ich Entscheidungsprozesse machen kann, damit ich möglichst wenig hadere und zweifle hinterher. Das ist da super wichtig. Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, kommen wir in die nächste Handlungsphase planen. Dann möchte ich ja auch das, für was ich mich entschieden habe, den Weg dorthin planen. Und dann an der Stelle kommen wir an die Hindernisse, die du eben schon angesprochen hast. Nämlich, wenn ich weiß, ich möchte das und das erreichen oder der und der Mensch werden, dann weiß ich, also es gibt Dinge, die ich nicht weiß, dass sie kommen werden. Das ist ja immer letztlich so. Aber es gibt auch Dinge, von denen ich weiß, dass sie mich mega herausfordern werden oder auch überfordern werden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie kommen werden, ist sehr hoch. Und für diese Dinge lohnt es sich, Planungsprozesse zu machen. Um diese aus diesen, sag ich mal, Hindernissen, diese in Herausforderungen zu transformieren und die persönlichen Entwicklungsprozesse zu machen, damit ich die bewältigen kann.
Ah, schön.
Und nach Planen kommen wir in den Bereich Umsetzen. Also es ist ja schön, wenn ich einen Plan habe. Und wie sagt man so schön, das Erste, was in der Schlacht fällt, ist der Plan. Ja, das heißt, letztlich bin ich in meiner Gegenwart immer mit herausfordernden Situationen konfrontiert. Und dann geht es darum, dass ich mich selber gut manage, den Umgang mit den anderen gut manage, meine Kommunikation als Werkzeug an der Stelle gut einsetzen kann. Das ist so alles, was in diese Handlungsphase Umsetzen dann wirklich gehört. Also nicht mehr die Antizipierung der Zukunft, für die ich plane, sondern was ist, wenn ich wirklich in der Situation drin bin.
Wenn es dann ans Eingemachte geht.
Ja, genau. Und die letzte Handlungsphase ist dann reflektieren. Das heißt, dass ich mir das Ganze einmal anschauen kann, ob ich denn noch auf dem Weg bin, auf dem ich dachte, dass ich sein möchte, ob das noch das Richtige für mich ist. Sowohl eben in dem Moment, wo ich mich noch auf dem Weg befinde, oder auch reflektieren tut man ja auch, wenn sich bestimmte Phasen abschließen. Also wenn ich ein Studium beende, ein Schuljahr beende, eine Beziehung beende und so weiter, dann machen Reflexionsphasen ja auch sehr viel Sinn. Also das sind diese 6 Handlungsphasen, die wir haben.
Ist ja einiges. Und das soll dann auch in jedem Schuljahr komplett durchgearbeitet werden oder baut sich das auch über die Jahre auf?
Ja, also das ist schon eine super wichtige Frage. Wenn der Lerninhalt bei Schulfach Glück die Schülerinnen und Schüler selbst sind, erschließt sich auch schon an der Stelle, dass ich nicht sagen kann, na dann ziehe ich halt meinen Stiefel mit den 6 Handlungsphasen durch. Das funktioniert ja nicht. Genau das ist ja das, was den Unterschied auch zu anderen Fächern macht. Ich habe diese 6 Handlungsphasen als Orientierung und die machen aufeinander aufbauend auch Sinn. Also es ist zum Beispiel unklug, Entscheidungen zu treffen, wenn ich nicht vorher über Visionen eben meinen Horizont geweitet habe, weil ich dann eben nur in meinem Fahrwasser Entscheidungen treffen kann. Ja, ich muss natürlich keine Planungsprozesse machen, wenn ich keine Entscheidung getroffen habe. Es ist auch nicht gut, in Entscheidungsprozesse reinzugehen, wenn ich nicht vorher mich selbst akquiriert habe, also nicht verstanden habe, wer ich eigentlich bin und welche Stärken ich habe. Wie möchte ich mich denn für einen Beruf entscheiden, wenn ich gar nicht weiß, was mir eigentlich liegt und welche Ressourcen ich habe? Also das macht schon vom Aufbau her Sinn. Und es ist auch wichtig, dass man das immer im Hinterkopf behält und gleichzeitig flexibel abweicht von einem Konzept, was ja gerade proklamiert, dass nicht die Methoden im Vordergrund stehen, sondern die Prozesse der Schülerinnen und Schüler. Und das heißt, dass ich häufig projektorientiert arbeite oder auch sehe, was jetzt gerade die Klasse braucht oder in welchem Prozess die Klasse drin ist. Und dann passe ich meine Inhalte entsprechend an. Also es gibt keinen Unterricht, in den ich so oft reingehe mit, ich habe diesen Plan, ich möchte diesen Inhalt machen. Und dann kommen die Schüler und sagen mir was und dann ändere ich meinen Inhalt in dem Moment. Ja. Also ganz, ganz klassisch, dass ich irgendwie, keine Ahnung, was zum Beispiel zu stärken geplant habe und die Kinder kommen aus der Pause mit einem riesigen Megakonflikt und schreien sich irgendwie nur an und ich denke, okay Miriam, machen wir doch was zum Thema Kommunikation. Jetzt. So, ja, weil die das halt jetzt gerade brauchen. Oder wenn man merkt, dass eine Klasse keine gute Gruppe ist, also zwar eine äußerlich organisatorisch zusammengewürfelte Gruppe, die eine Gruppe ist, weil 5D draufsteht, aber die kein Team ist. Und dann mache ich eben gruppendynamische Prozesse, um diese Erkenntnisse zu fördern.
Ja, schön. Also eine gewisse Flexibilität gehört definitiv dazu. Ja, Dankeschön auf jeden Fall für erstmal uns näher zu bringen, was denn überhaupt dort unterrichtet wird. Und wenn wir jetzt spezieller werden, was für Kompetenzen und Fähigkeiten erlernen denn die Schüler im Fach Glück oder sollen sie erlernen?
Ich hatte ja eben schon gesagt, bei Schulfach Glück sind der Inhalt die Schülerinnen und Schüler selbst. Und das ist tatsächlich auch das, was sie lernen. Also sie lernen etwas über sich, sich selber anders wahrzunehmen, sich selbst zu verstehen, wer sie sind mit all ihren Ressourcen, auch Schwächen in ihre Identität einzubinden, zu integrieren und nicht weghaben zu wollen, sie besser zu managen, indem ich auch mit denen umgehen kann. Letztlich, wenn man eine Überschrift finden möchte, das Lernziel bei Schulfach Glück ist, die Selbstreflexionsfähigkeit zu erhöhen.
Sehr schön. Jetzt haben wir ja ein bisschen abstrakt auch darüber gesprochen, wie der Unterricht aussieht. Können wir mal vielleicht ein Beispiel haben? Also was für Methoden oder Aktivitäten verwendest du denn, um ja diese Glückskompetenzen, nenne ich sie mal, zu vermitteln. Vielleicht, wenn dir jetzt nichts einfällt, vielleicht mal zum Thema Stärken.
Ich hätte jetzt tatsächlich das Beispiel mit den aufgeladenen Schüleremotionen zur Kommunikation.
Perfekt, weil also, das haben wir ja immer. Ne? Also das können wir, glaube ich, ganz gut gebrauchen.
Ja, also eine schöne Übung, die ich gerne zur Kommunikation mache und die ich in dem Zusammenhang auch gemacht habe, ist, man nimmt einen Papierball und zerknüttelt den und lässt die Schülerinnen und Schüler sich gegenübersetzen, so nah, dass quasi die Knie einander berühren. Und dieser Kommunikationsball ist stellvertretend für den Gesprächsinhalt, das, worüber wir sprechen wollen. Und dann legen die quasi die Hände aneinander und haben diesen Ball zwischen diesen Händen. Und in dem Moment, wo quasi einer imaginär spricht, schiebt er diese Hand, weil er ja gerade den Gesprächsanteil hat. Und wenn man antwortet, schiebt man das zurück. Das heißt, da erproben die Schülerinnen und Schüler erstmal, ah, was heißt denn eigentlich miteinander reden? Mal rede ich, mal redest du. Wir haben da so einen Wechsel. Dann kann man so Übungen machen, auch wie, was bedeutet es denn, schüchtern zu sprechen oder massiv? Versuch doch mal ein Gefühl auszudrücken. Wie ändert sich dein Gespräch, wenn du wütend wirst? Wie sieht ein Streit aus? Das sind sehr cool, wenn wir immer die Situation haben, wo dann jemand den Papierball nimmt und wegschmeißt, ja. Und
Ja.
es ist total einladend, wenn man sagen kann, okay, ja, so ist es in Streitsituationen auch. Und dann ist die Frage, wer hebt den Ball auf? Oder
Ja.
ist das Gespräch vorbei? Ja. Und was heißt eigentlich auch ein im Gespräch an der langen Hand verhungern zu lassen, ja. Also wenn wir bei diesem Bild bleiben und du drückst mir diesen Ball mit deiner Wut irgendwie rein und ich mache meinen Arm nach hinten lang und mache einfach nichts, ja, dann, das kennen wir alle, dieses Gefühl in einem Gespräch, wenn wir das Gefühl, wenn wir so mit unserer Wut irgendwie gegen eine Wand laufen und der andere gibt uns kein Feedback mehr, ja. Auch wie mies sich das auch anfühlt. Und da kann man super viele schöne Übungen mit diesem Papierball machen. Wirklich auch mit Aufträgen und mit welche von außen beobachten, gerade das Gespräch, kannst du sehen, wer ist denn der Aggressor, wer ist der, der den Streit gerade versucht zu verursachen, wer ist denn der versucht zu schlichten und so weiter. Und das ist auch ein, ich erzähle das immer wieder gerne, weil das so ein schöner Moment war. Klasse 3, 4, die Übung mit dem Papierball. Und ich habe so einen großen Kerl da drin, der ständig in Konflikte verwickelt ist, ja, der gerne auch lieber zuhaut und schwieriger Hintergrund vom Elternhaus. Und ich sage, boah, das war jetzt eine lange Einheit dazu und viel ausprobiert. Ich finde, es war auch echt anspruchsvoll. Ich weiß nicht, ob das zu schwer für euch war. Ich will wissen, was nehmt ihr mit? Und dieser Junge sagt, ich habe verstanden, ich komme im Gespräch nicht weiter, wenn ich wütend bin.
Ah,
Und ich dachte
stark.
so, wow, cool, mega. Danke, das ermutigt mich, weiterzumachen. Und also das sind so Momente, wo ich denke, so ja, die lernen da schon ganz schön viel.
Ja, ich merke schon, also das Feedback ist auch direkter, also so kann ich mir zumindest vorstellen, als jetzt, weiß ich nicht, im Matheunterricht oder was auch immer.
Ja, klar, absolut. Und ich fordere es auch ein. Also ich gehe auch immer wieder dann in meine Klassen und sagt dann, ich möchte gern was mit euch machen. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht zu schwierig ist. Eigentlich ist das eine Übung für Erwachsene. Aber ihr wart die letzten Male da irgendwie so fit. Können wir es probieren? Und also das ist so, ich bin nicht mehr vorne die Lehrerin, die irgendwie sagt, wo es lang geht, alleine, sondern es ist ein, ich habe euch was mitgebracht und lasst uns das doch zusammen machen. Und wenn das in eine andere Richtung geht, weil die einen anderen Impuls haben oder zum Beispiel einen Teil der Übung nicht machen wollen, dann ändert sich der Unterricht eben und dann gucken wir, was anderes draus wird. Und das drüber sprechen, was gerade passiert ist und wie mir das vielleicht gelungen ist als Schüler, mich auszudrücken und meine Meinung zu sagen und auch den Mut zu haben, zu sagen, nee, Frau Meier, das finde ich jetzt blöd, ich will das Papier nicht zerknüddeln. Ja, dann ich so, wow, finde ich voll stark, dass du das sagen kannst. Und das sind so diese Dinge, die da halt passieren. Ne?
Ja, also würdest du sagen, im Allgemeinen, oder ich frage, stell es mal als Frage, wie reagieren die Schüler denn im Allgemeinen auf den Glücksunterricht? Also du hast jetzt gerade schon ein paar positive Beispiele genannt, auch was Negatives oder wenn einer mal nicht Lust auf den Unterricht hat. Wie reagieren die Schüler im Allgemeinen auf Glücksunterricht?
Also das, was wir gerade vor allem in den Mittel- und Oberstufen haben, sind so Sätze wie, endlich geht es hier mal um mich.
Schön.
Wir brauchen immer am Anfang Zeit, gerade so bei den Pubertierenden, bis auch die coolen Jungs aufmachen, auch sich so zu outen. Und ja, das braucht natürlich Prozesse. Aber insgesamt nehmen die Schüler das eigentlich super dankbar auf und freuen sich über diese Räume, die sich da ergeben. Manche, also wenn man das jetzt mit einem anderen Fachkontext verbindet, dann kommt manchmal so ein bisschen Angst, lerne ich, verpasse ich jetzt zu viel in dem anderen, da merkt man, wie viel Druck auch in den Schülern drin ist.
Mhm.
Aber eigentlich sind die wirklich nach kurzer Zeit unglaublich dankbar, dass es endlich einen Platz für sie auch als Mensch gibt, auch mit ihren Herausforderungen oder Schwierigkeiten, ne? Also die merken dann auch relativ schnell, dass sie ja auch mitgestalten können. Also zum Beispiel, wenn man dann einen Abiturjahrgang hat und dann sagt, ja, können wir nicht was machen, wie ich fühle mich so gestresst, ich habe das Gefühl, ich schaffe das gar nicht mit dem Lernen fürs Abi und so. Ja, dann lasst uns doch mal eine Einheit genau dazu machen, zum Umgang mit Stress, zum Selbstmanagement, wie kann ich mich strukturieren, wie kann ich mich auch gut wahrnehmen, wie kann ich auch lernen zu entspannen und so weiter. Also an der Stelle gibt es einfach eine große Dankbarkeit empfinde ich an der Stelle, ja.
Richtig gut. Ich habe nämlich gerade in meiner Q2, die beschweren sich jedes Mal, wenn ich Hausaufgaben aufgebe, weil sie so viel anderes Zeug zu tun haben, ne? Und das ist ja auch irgendwie verständlich. Schön. Jetzt haben wir kurz über die Schüler geredet. Wie reagieren denn die Eltern auf den Glücksunterricht? Weil ich meine, die kennen das aus ihrer Schulzeit ja auch nicht.
Also wenn die nichts darüber wissen, dann kommt sehr viel wie heißt das? Wenn man sehr skeptisch ist, ja?
Skepsis.
Also genau, es kommt sehr viel, wenn die das nicht kennen, dann kommt sehr viel Skepsis.
Mhm.
Deswegen
hätte ich mir auch gedacht.
Ja, also weil das genau aus dem Begriff, aus dem Grund, was wir am Anfang angesprochen haben, mit diesem Begriff Glück und was soll das denn und ist das nicht irgendwie esoterischer Scheiß und was wird da eigentlich gemacht und ja, so ein bisschen schön wohlfühlen, alles gut, aber in die Schule geht man ja, um zu lernen. Mhm. Das sind dann so erstmal so Sätze, die einem entgegenkommen. Aber das kann man wirklich nach 2 Minuten aushebeln, wenn man merkt, nee, es geht hier nicht. Es geht hier nicht um sich einfach nur gut fühlen, sondern es geht um Aufbau von Lebenskompetenz, dass ihre Kinder sich orientieren können, auch für die Zukunft und dass die sich anpassen können in dieser sich so schnell verändernden Welt. Dafür braucht es Informationen. Und ich gebe deswegen tatsächlich relativ viel Elterninformationsabende, auch bei mir in der Schule, als jetzt die Eingangsstufe das quasi komplett bekommen hat, bin ich in jeden Abend der Eltern, also in jeden Elternabend reingegangen und habe innerhalb von einer Viertelstunde so die Grundpfeiler dieses Schulfaches vorgestellt. Und dann sind wirklich die meisten so, ach, wie toll, super.
Ach, schön.
Also da ist auch die Resonanz super positiv. Endlich mal was Sinnvolles auch in der Schule. Und also das ist wirklich, wirklich sehr schön. Aber halt erst, wenn das Wissen auch da ist, vorher können die damit nichts anfangen. Das kann man denen auch nicht übel nehmen.
Nee, nee.
Also kann hier auch keiner einordnen dann.
Nee, ich musste mich ja auch ein bisschen auf die Folge vorbereiten und je mehr ich darüber wusste, desto begeisterter war ich auch. Ja.
Zum ersten Mal, Stevie, übrigens, ne?
Ich habe ja nicht gesagt, wie lange, ne? Gut. Ja, ich höre dir so gerne zu und du hast gerade auch so schon ein bisschen aus deinem Unterricht erzählt. Hast du vielleicht nochmal eine nette Anekdote, die du im Unterricht erlebt hast, die du in einem anderen Fach definitiv nicht erlebt hättest, also ähnlich wie du eben erzählt hast, die du vielleicht mit uns teilen kannst?
Ja, es gibt noch eine andere schöne Geschichte, die ich auch gerne erzähle, weil ich sie auch so, also weil sie für mich auch mega markant oder einprägsam war. Ich habe eine Einheit mit den Kindern gemacht, auch Stufe 3, 4, zum Thema Stress und sich entspannen können. Und wir haben besprochen, dass unser Geist gerne wandert und sich quasi gerne in der Vergangenheit oder in der Zukunft verdingt, sage ich mal, ja. Also wenn wir da sitzen und Hausaufgaben machen, dass wir dann überlegen, dass wir nachher noch gerne spielen wollen und so weiter.
Mhm.
Oder dass wir vielleicht noch an die Geburtstagsfeier vom letzten Wochenende denken. Und dass es eigentlich für uns nicht gesund ist, wenn unser Kopf nicht da ist, wo unser Körper ist. Und ich male das dann immer so tatsächlich mit so einem Zahlenstrahl wirklich auf, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und so. Und sage, okay, aber unser Körper bleibt ja immer hier in der Gegenwart. Und unser Körper ist eine fantastische Möglichkeit, unseren Geist auch zurückzuholen. Also das heißt, wenn ich meine Sinne anschalte, also wenn ich bewusst wahrnehme, was ich sehe, und bewusst wahrnehme, was ich höre. In dem Moment können meine Gedanken nicht woanders hingehen. Der Atem ist eine super Möglichkeit, zu üben, seine Aufmerksamkeit zu fokussieren und im Hier und Jetzt zu sein. Mhm. Und auch eine sehr schöne Möglichkeit, die Schüler wirklich lieben, ist das Sortieren von Linsen. Jeder, der das nicht kennt, denkt im ersten Augenblick, hä, was machen die da? Ja, also die Kinder kriegen ein Häufchen mit Linsen vor sich hingelegt und es sind braune und rote Linsen gemischt. Und die Aufgabe besteht darin, jede Linse einzeln mit dem Zeigefinger anzufassen und auf den richtigen farbigen Haufen zu schieben. Als so Übung isoliert betrachtet, denkt man, hä, warum das? Aber wenn man das vorher verstanden hat, wenn man vorher erklärt hat, dass es darum geht, dass der Geist nicht wandert, sondern dass wir unserem Geist eine sinnfreie Aufgabe geben müssen, weil wenn sie nämlich sinnvoll ist, dann denken wir ja und dann strengt es uns wieder an. Deswegen, um uns zu erholen, brauchen wir eine sinnfreie Aufgabe. Aber wir brauchen eine Aufgabe, mit der wir unseren Geist beschäftigen können, weil der sonst ja wieder wandern würde. Mhm. Und das ist tatsächlich der Effekt, den dieses Linsensortieren macht. Nämlich die Kinder konzentrieren sich auf diese farbigen, auf die Sortierung mit ihrem Finger und verstehen auch, es geht nicht darum, möglichst schnell zu sortieren, sondern diesen Moment auch zu genießen, wo sie das machen. Mhm. Und jeder, der das einmal gemacht hat, ist geflasht von dem Effekt, den es in der Klasse gibt. Und eine Schülerin sagte, eigentlich bin ich immer wütend, aber jetzt gerade habe ich mich richtig gut gefühlt. Und genau diese Schülerin hat mir 2 Wochen später, kam sehr aufgelöst in den Glücksunterricht, super wütend und traurig, weil ihr Bruder ihren gebauten Turm zu Hause kaputt gemacht hat, an dem sie wirklich sehr mühevollst wohl ein paar Tage gearbeitet hat. Und sie sagte, und der hat den einfach kaputt gemacht. Und Frau Meier, ich hatte keine Linsen zu Hause. Ich dachte so, ja, das, also wie stark sie das schon erlebt hat, als es hilft mir, mich zu regulieren, das hilft mir, mich wieder runterzuholen, das hilft mir, mich zu entspannen. Das sind so, so Beispiele tatsächlich aus dem Unterricht. Es gibt ganz viele davon, kleine, die Sätze nebenbei, die dann fallen. Und das sind so, das ist ein für mich größeres und sehr einprägsames Beispiel gewesen. Und auch die, es war tatsächlich in der Vorweihnachtszeit, die leuchtenden Augen, als ich dann 2 Wochen später ihren Glas gebracht habe und gesagt habe, das ist für dich.
Ach,
und
schön.
Es waren Linsen drin, ich wusste, damit du auch zu Hause Linsen hast.
Ja.
Das meine ich auch mit, die Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern verändert sich schon sehr stark. Weil man auch nicht mehr so nur als Lehrer wahrgenommen wird, sondern eben auch als Mensch. Und das heißt auch, dass ich auch Dinge von mir teile oder von meinem Leben auch zu Hause und meinen Herausforderungen, vielleicht auch von meinen Kindern. Und wenn es mir nicht gut geht, dann transportiere ich das. Ich habe an der Stelle keine Maske oder keine Rolle. Ja? Und ich habe zum Beispiel auch eine Klasse, die echt super schwierig ist und sehr gerne über Tische und Bänke geht, keinen guten Stand hat. Und wenn die dann wieder so doof sind, ich habe die auch in einem anderen Fach, habe ich mit denen halt eine Ebene, wo ich sagen kann, hey, jetzt zwingt mich gerade jetzt in eine Rolle, in die ich nicht rein möchte. Also ich kann Strafarbeiten geben und ich kann rote Karten verteilen, aber ich will das nicht. Können wir das nicht anders machen? Und dann können die echt umschalten und sagen, ja, okay, dann ändern wir das. Dann ändern wir das jetzt.
Stark.
So dieses, ich will nicht der Lehrer sein und ihr presst mich gerade in so eine Lehrerrolle rein, in die ich nicht rein will. Das ist toll. Das ist einfach wirklich, und das verändert die Schüler und es verändert einen als Lehrer und ja.
Dankeschön. Da auch mal für den Einblick in den Unterricht und vor allem in deine Gefühlswelt. Dankeschön dafür.
Gerne. Das ist ja Teil des Ganzen.
Bist du fertig?
Ja, das ist auch.
Das, ja.
Ja, Entschuldigung.
Sag ruhig, Miriam.
Das ist tatsächlich auch Teil von Schulfach Glück. Also das ist das, was ich meine mit, ich bin dann eben dort nicht primär eine Lehrerin, die steht, sondern ich bin eben der Mensch. Und das heißt, dass ich eben auch diese Dinge teile.
Ja, ich habe das schon, auch wenn ich gut mit Kursen klarkomme, die ich vielleicht auch ein bisschen länger habe, die mich kennen, da passiert sowas auf jeden Fall auch schon mal. Ja, also so leicht kann ich mich reinversetzen. Aber gut, Simon, ich bin durch.
Also, du bist durch für heute.
Das sowieso.
Ja, Stevie, du hast ja gerade darüber erzählt, dass du dich zum ersten Mal vorbereitet hast. Ich habe gerade auch richtig mitgeschrieben, weil es schon ein paar Punkte gab, die ich auch gerne ansprechen würde. Ich muss direkt dazu sagen, dass ich Stand jetzt dem Fach noch sehr kritisch gegenüberstehe. Ich will dich aber auch dazu einladen, erstmal dich nicht angegriffen zu fühlen und dich auch gerne zu wehren, denn es sind auch mehr Fragen als Kritik. Ich bin zum Beispiel auch Rallye-Lehrer und hier ist es auch ähnlich. Also ich stehe diesem Fach auch in vielerlei Hinsicht positiv entgegen, habe aber auch hier viele Bedenken, die ich ansprechen würde. Also ich versuche schon sehr kritisch gegenüber diesen sozial-ethischen Fächern gegenüberzustehen. Also viele Aspekte, die du vorgestellt hast, haben wirklich vielversprechend geklungen. Einige Aspekte haben mich auch ein bisschen an so bereits bekannte Fächer erinnert, vor allem die so sozial angehaucht sind, auch zum Beispiel an das Fach Achtsamkeit, was uns zuletzt vorgestellt wurde, als es um Atemübungen zum Beispiel ging. Also ich glaube, da gab es so ein paar Fächer, die ich jetzt nennen könnte, die sich dort so ein bisschen vermischen. Jetzt sehe ich für mich aber so die große Herausforderung, dass ich Glück als einfach so als so individuell ansehe. Ich kann es gar nicht so genau erklären. Also ich sage es mal so, ich schaue mir jetzt mal zufrieden wirkende Freunde oder Menschen in meinem Umfeld an und denke mir, ja, total super, dass du glücklich bist. Mein Weg, also jetzt im Sinne einer persönlichen Weiterentwicklung, wäre es wahrscheinlich nicht. Also ich sehe beispielsweise den Stellenwert bei mir im Vergleich zu meinen Freunden, gerade wenn es jetzt um die Themen zum Beispiel partnerschaftliche Beziehungen oder berufliches Karrieredenken geht, die stehen oft so im krassen Widerspruch zu meinen Vorstellungen. Und ich finde, diese Problematik, die geht auch noch weit über diese Individualität hinaus, weil ich sehe einfach, dass Glück in Deutschland ganz anders definiert wird als in Südeuropa, Afrika, Asien. Das sind ja alles Orte, von denen so unsere Schülerschaft zurzeit herkommt und in Zukunft natürlich noch mehr, hoffentlich. Ich frage mich einfach, wie das Fach so diesen ganzen unterschiedlichen, individuellen, aber auch diesen kulturellen Unterschieden Herr werden kann. Ich kann mir das sehr schwierig vorstellen.
Also erstmal, was du am Anfang gerade gesagt hast, da hast du total recht. Glück ist in dem Sinne keine neue Erfindung, sondern es ist eine Zusammenstellung der verschiedensten Erkenntnisse der positiven Psychologie über die letzten Jahre. Und davon ist eine Teildisziplin Achtsamkeit oder Aufmerksamkeitsfokussierung und so weiter. Der Unterschied ist tatsächlich, ob wir einzelne Interventionen haben, die singulär stehen. Und dann haben wir häufig Effekte, die nach kurzer Zeit wieder verpuffen. Oder ob wir das wirklich mit einem roten Faden kontinuierlich verbinden und kontinuierlich fördern. Und das tun wir in dem Moment, wo wir nach diesen Handlungsphasen arbeiten. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass es um diese 6 Faktoren von Carol Riff geht, die das psychologische Wohlbefinden fördern. Und davon kann ich Achtsamkeitsinterventionen super gut an der einen oder anderen Stelle auch nutzen. Aber es reicht nicht aus, um insgesamt die Resilienz zu erhöhen. Dafür brauche ich eben mehr als nur Achtsamkeit. Und deswegen ist das Fach selbst oder die Inhalte, die da drin sind, sehr häufig nicht neu, aber die Zusammenstellung, die Kombination ist insofern neu und dadurch haben wir einen Effekt auf die Resilienz. Also das ist tatsächlich der Unterschied. Deswegen kommen dir auch viele Dinge bekannt vor und das ist auch richtig. Die Verknüpfung ist tatsächlich das, was den Unterschied in den Effekten macht. Was war das Zweite, was du gefragt hast?
Da ging es um die Herausforderung.
Ach ja, die Unterschiede.
Genau, richtig.
Genau. Glück ist super individuell und Glück ist generalisierbar. Das kann man, wenn ich jetzt wieder auf diese 6 Faktoren zurückkomme, daran ganz gut sehen. Die Bedürfnisse, die wir haben als Menschen, die sind tatsächlich psychostatisch und damit gleichbleibend. Also egal in welchem Alter oder egal von welcher Herkunft, wollen wir Menschen uns in unserem Leben kompetent fühlen, zum Beispiel. Das ist ein psychostatisches Bedürfnis. Wir wollen uns frei fühlen. Wir wollen uns sicher fühlen. Wir wollen das Bedürfnis von Sinn befriedigt haben. Psychodynamisch, das, was sich ändert, ist, wie ich dieses Bedürfnis befriedigt bekomme. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal an diesen Kompetenzbegriff gehen, wir wollen uns alle kompetent fühlen, egal wo wir herkommen, egal wie alt wir sind. Hat es mir vielleicht, als ich 4 Jahre alt war, ein Kompetenzgefühl gegeben, als ich es geschafft habe, meine Schuhe alleine zum ersten Mal zuzubinden? Das reicht mir natürlich heute für ein Kompetenzgefühl nicht mehr, ja. Das heißt, Das Bedürfnis bleibt gleich. Und das ist das, was generalisierbar ist an Glück. Aber die Strategie, wie ich dieses Bedürfnis befriedige, das ist individuell. Okay. Und das ist auch ein spannendes und schönes und entdeckendes oder entdeckender Inhalt in diesem Fach, dass wir die Gemeinsamkeiten durch die Generalisierbarkeit erkennen können und gleichzeitig sehen können, wie unterschiedlich unsere Antworten dabei auf die Fragen sind. Die Fragen bleiben gleich, aber die Antworten werden unterschiedlich.
Ich frage jetzt mal eine ganz einfache Frage. Ich erkläre auch gleich den Hintergrund dieser Frage. Glaubst du, dass es möglich ist, glücklich sein, lernen zu können?
Naja, also der Slogan von Glücksschritte ist ja, weil man Glück lernen kann.
Okay.
Und ja, Resilienz, und das kann man ja wissenschaftlich nachweisen, darüber gibt es ja Studien genügend. Resilienz ist trainierbar. Und jetzt natürlich die Frage, wie definieren wir den Begriff Glück?
Richtig.
Aber wenn wir Glück als psychische und physische Widerstandskraft betrachten und als ein Selbstwirksamkeitserleben in unserem Leben, dann ist Glück erlernbar, ja. Natürlich kommen wir mit bestimmten Voraussetzungen und für den einen ist es leichter und für den anderen ist es schwerer. Aber es gibt durchaus Aspekte darin, die ich auch erlernen kann.
Also ich würde dir da auch direkt zustimmen wollen. Ich glaube, dass es auf jeden Fall möglich ist, zu lernen, glücklich zu sein. Ich glaube allerdings nicht, dass Schule dafür zumindest aktuell der beste Ort ist. Also der beste Lehrer ist für mich das Leben selbst. Die Erfahrung von Misserfolg ist für mich extrem wichtig. Die Erfahrung, keine Ahnung, dein Bestes gegeben zu haben, damit auf die Schnauze gefallen zu sein. Und Erfahrung ist ja irgendwie auch abhängig von einer gewissen Lebenserfahrung, die ich als Schüler vielleicht auch noch nicht so ganz habe. Also ich glaube, Glück ist wirklich so eine sehr ehrliche Auseinandersetzung zwischen sich selbst und dem Leben. Und daher würde ich A sagen, dass Schule dir als Lehre bei weitem nicht das geben kann, wie dich das Leben lehren kann. Und B, denke ich mir, dass diese Auseinandersetzung mit Glück, was ja auch eine immense Selbstreflexion erstmal erfordert, dass man sich auch stark mit sich persönlich befasst, vielleicht einfach auch so in den privaten Bereich gehört und nicht in Schule selbst. Ich finde, ich zwinge jetzt Menschen so ein bisschen zweifelsfrei etwas total Positives auf. Ich glaube nicht, dass wir das diskutieren müssen, aber was sie vielleicht auch nicht möchten. Würde aber gleichzeitig auch sagen, dass es natürlich sehr lohnend ist, im kritisch-konstruktiven Selbstgespräch über Glücksfragen nachzudenken. Aber das kann man meiner Meinung nach jeder auch im privaten Rahmen zu Hause, oder?
Also so wie Religion, meinst du?
Zum Beispiel, ja, richtig.
Mhm. Also du hast es gerade eigentlich ganz schön gesagt, auf die Schnauze zu fallen, mit Niederschlägen umzugehen, sich wieder aufzurappeln. Ja, wo tun wir das denn als Jugendliche, wenn nicht in der Schule? Und dabei lernen, also ist doch tatsächlich auch die Lehrkraft ein super wichtiger Begleiter für mich, der mir auch zeigt, wie ich damit umgehen kann. Ja, also schon auch eben, wie ich mit Fehlern umgehe. Da sind wir als Lehrer doch super prägend für den Umgang von Fehlern, also vom Umgang der Schüler mit ihren Fehlern. Ob ich beginne, Fehler zu vertuschen, zu verheimlichen, ob ich versuche, sie zu vermeiden oder ob ich sie wirklich als Einladung in meinen Entwicklungsprozess sehe, weil ich verstehe, dass Scheitern und Fehler immer Teil von Erfolg sind und dazugehören. Und dann denke ich so, naja, du sagst, der beste Lehrmeister ist das Leben. Aber wie viel Zeit verbringen denn unsere Kinder und Jugendlichen in der Schule von ihrem Leben? Und das wäre doch schade, diese Ressource nicht zu nutzen. Und dann sagst du auch, ja, ist das nicht was für den Privatgebrauch? Ja, aber zu der Zeit, wo unsere Jugendlichen die Schule verlassen, müssen sie eine Entscheidung für ihr Leben treffen. Und viele Menschen beginnen erst mit 30 oder 40, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Eine Teilnehmerin hat tatsächlich mal zu mir gesagt, ich wünschte, ich wäre dem nicht erst mit 30 begegnet, weil dann hätte ich mein Leben vielleicht anders gestaltet. Und Bildung ist so ein wichtiger Faktor. Bildung ist der entscheidendste Glücksfaktor, den wir haben. Aber Glück in dem Sinne ist eben auch ein entscheidender Bildungsfaktor. Und dadurch können sich Bildung und Glück unglaublich gut ergänzen. Und es bietet die Möglichkeit, unsere Gesellschaft einfach unglaublich viel produktiver zu machen, nicht nur wirtschaftlich, aber auch wirtschaftlich, wenn die Menschen in das Leben kommen, in das sie gehören, mit ihren Ressourcen und ihren Fähigkeiten und ihren, mit dem, wofür sie brennen. Und es ist schade, wenn wir die Jugendlichen entlassen in ein Berufsleben, wo sie nicht wissen, wer sie sind, wo sie nicht wissen, wie sie sich überhaupt entscheiden sollen, wo sie nicht wissen, was dahinter steht, irgendwie mal in dieses Leben reinstolpern, dann ein Studium anfangen oder eine Ausbildung, die wieder abbrechen und dann irgendwie mühevollst versuchen, sich das selber irgendwie über Selbstreflexion auch dann diesen Weg zu finden. Und dann muss man ja auch sehen, ist auch nicht jedes Elternhaus gleich. Das heißt, es haben auch nicht alle die gleichen Lehrmeister auch zu Hause, die dann mal fragen, was ist denn heute eigentlich gut gelaufen und wie hast du das hinbekommen? Ja, sondern ich habe ja auch die Elternhäuser, die sagen, ach so, war es jetzt wieder nichts, ne? Und dann hilft es halt nicht. Und dafür brauchen wir Schule.
Also was mir sehr sympathisch vorkommt, ist ja auch, und das hattest du, glaube ich, auch am Anfang gesagt, es geht bei dem Fach ja auch um eine Art, ja, Schule neu zu gestalten und Schule neu zu denken. Und ich glaube, meine Kritik, beziehungsweise eher Bedenken würde ich es eher nennen, rührt halt dahin, dass ich sagen würde, ja, ich gebe dir recht, dass ein Schulsystem, wie ich es mir wünschen würde, dann formuliere ich es mal so, definitiv offen für dieses Fach oder für diese Fragestellungen sein sollte. Allein daher, weil ich glaube, dass Schule, und das hast du ja auch gesagt, allen Lebensbereichen und Fragen zugewandt sein sollte. Ich hoffe, wir verstehen uns da nicht falsch. Ich glaube, ich hege allein schon aus diesem Wesen dieses Podcasts eine sehr große Sympathie für diese Frage nach Erfüllung, nach Glück, nach Zufriedenheit, nach Weiterentwicklung. Solange wir aber Schulfächer als Fächer weiterhin sehen, die nicht über den Tellerrand hinausschauen und sagen, um 10.30 Uhr endet Glück und um 10.35 Uhr startet Mathe, sehe ich dieses Fach irgendwie nicht so als gewinnbringend.
Also verstehe ich, es gibt ja diesen bösen Spruch, der Lehrer beendet das Glück. Ne? Aber das Problem haben wir ja immer.
Das ist so, ja.
Und es würde Mathe auch besser tun, würden wir ganzheitlicher und projektorientierter lernen.
Definitiv, ja.
Aber nur weil wir da begrenzte Ressourcen haben, ist es für mich kein Argument zu sagen, dann mache ich es halt gar nicht. Also Schule muss sich und wird sich verändern müssen bei dem, was in unserer Gesellschaft ansteht. Und die Fähigkeit des einzelnen Menschen, sich anzupassen und sich gewinnbringend einbringen zu können, mit dem, was man ist, wird ein entscheidendes Erfolgskriterium für das eigene Leben und auch für diese Gesellschaft sein. Und warum sollte Schule dafür keine Räume aufmachen, diese Ressourcen zu entwickeln?
Also du siehst es so als Grundstein für ein neues System, was du aufbauen willst in die richtige Richtung, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe.
Ich glaube, dass, also ich will ganz sicherlich nicht die inhaltlichen Kompetenzen streichen, weil ich weiß, dass die wichtig sind. Und Schule hat ja auch die Aufgabe, vielfältige Erfahrungen zu schaffen, ja. Also, dass Kinder und Jugendliche mit ganz vielen unterschiedlichen Dingen in Kontakt kommen, was die Elternhäuser ja gar nicht die Möglichkeit hätten, selbst die engagierten Elternhäuser nicht. Um auf diesem Weg irgendwann auch etwas zu entdecken, was mir gefällt, wo ich vielleicht in meinem Leben hingehen könnte, wo ich vielleicht mehr darüber wissen will, um ein Interesse zu entwickeln. Aber diese persönlichen Entwicklungsprozesse, finde ich, sind an der Stelle wirklich genauso wichtig wie inhaltliche Kontaktpunkte und auch genauso wie das, was wir in Schule ja auch dabei machen, nämlich zu lernen, wie man lernt. Ja. Weil eigentlich heißt es, aus diesen drei Grundbausteinen heißt es, ich habe Kontakt gehabt mit vielen verschiedenen Dingen, wodurch ich Interesse entwickeln kann. Ich habe die Fähigkeit erlernt, mir alles beizubringen, weil ich Lernen gelernt habe. Und ich habe etwas über mich gelernt, wer ich bin und wer ich sein möchte. Und das, finde ich, sind drei ganz fantastische Bausteine, mit denen ich mein Leben gestalten kann.
Stevie, was sind deine Schlussfolgerungen? Du hast ja auch zugehört. Denk nochmal kurz nach. Die Frage ist jetzt relativ groß, aber was denkst du denn? Sollte Glück zunehmend flächendeckend in den Lehrplan aufgenommen werden? Was ist denn deine Antwort darauf.
Ja, also ich sehe das Problem in der Bewertung dieses Faches, weil wir sind ja eine ja, relativ leistungsorientierte Gesellschaft und es gibt ja einfach bei uns im Schulsystem Noten. Über Sinn und Unsinn können wir da sicherlich streiten, aber wie bewertest du denn die Schüler? Also wie kriegt man eine Eins, wann ist man defizitär durchgefallen?
Also natürlich kannst du dieses Fach auch bewerten, weil es da auch inhaltliche Blöcke gibt. Ja, also es gibt Theorien zu Tugenden, die die Grundlage für Charakterstärkenarbeit sind. Man kann theoretisch auch inhaltlich abfragen, was die Charakterstärken sind. Und natürlich kannst du genau in diesem Fach, so wie in allen anderen Fächern, auch eine Mitarbeit bewerten. Was du nicht bewertest, sind eben die persönlichen Antworten. Also ob du jetzt findest, dass das gute Stärken sind, die derjenige aufgeschrieben hat oder nicht. Ja. Aber das kann man schon, machen. Tatsächlich ist die Bewertung an der Stelle gar nicht so viel, also so schwer oder so anders als in anderen Fächern.
Nee, das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Also so als Rallye-Lehrer kenne ich ja diese Zweifel, die dann oft andere Lehrer haben, aber da würde ich dir auch komplett recht geben. Ein themengebundenes Fach, Mitarbeit sind eigentlich Kompetenzen, die man relativ gut bewerten kann. Ja.
Ja, also sonst bin ich auf jeden Fall immer offen für neue Fächer. Also wir müssen es ja Fächer nennen oder neue Angebote. Weil, wie du sagtest, es muss sich ja auf jeden Fall was ändern, damit wir ja weiterhin happy bleiben können. Und deswegen fände ich das auf jeden Fall mal ganz spannend. Also jetzt nicht unbedingt direkt als Fach, sondern vielleicht auch erstmal als AG-Angebot. Mhm. Und dann, um das dann halt wirklich an der Schule dann auch zu etablieren und dann mal schauen, wie es angenommen wird.
Mhm. Eher auf einer freiwilligen Ebene.
Genau.
Ja. Ja, liebe Zuhörerinnen, ihr seht, wir sind uns noch uneinig. Was sind denn eure Meinungen zu dem Thema? Also meldet euch gerne bei uns über Insta oder Mail. Schreibt uns einfach eure Ideen oder vielleicht auch Fragen, die wir auch noch an die liebe Miriam weiterleiten können. Ihr seht, die Miriam ist sehr kundig. Die ist auf jeden Fall in der Lage, jede einzelne Frage zu beantworten. Und ich glaube, das möchte sie auch. Also sendet uns das ruhig zu. Ja. Vielen lieben Dank, Miriam, für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, bei euch zu sein und dieses, wie ich finde, sehr fantastische Fach vorzustellen.
Geschenke? Oh, ich liebe Geschenke.
Also ich habe euch ein Foto mitgebracht, auf dem meine beiden Kinder von hinten zu sehen sind. Die haben so die... meine Tochter hat so den Arm um meinen Sohn und der auch um sie. Mhm. Und die stehen auf so Steinen und schauen in den Wald hinein, also von so einer quasi wie einer kleinen Aussichtsplattform oder so. So über so eine Schlucht gucken die tatsächlich. Und das Bild ist für mich super stellvertretend für, also die Frage war ja so dieses, was macht dich glücklich? Mhm. Und die erste Antwort, die bei mir immer kommt, ist, meine Kinder machen mich glücklich. Also um das wissenschaftlich anzubinden, tatsächlich, zwischenmenschliche Beziehungen ist das, was der stärkste Glücksfaktor ist. Und das ist auch etwas, was ich in meinem Leben merke und wofür ich mich sehr einsetze und wo ich gelernt habe, das ist etwas, das ich pflegen möchte, was ich aufbauen möchte. Und deswegen sind meine Kinder tatsächlich ein Symbolschlüssel für, ich investiere in Beziehungen und Beziehungen sind für mich wichtig und unglaublich glücks- und sinnstiftend. Und das Schöne ist, dass dieses Foto tatsächlich noch einen zweiten Punkt ja nebenbei mit anspricht, nämlich Natur ist auch etwas, was mich sehr glücklich macht. In der Natur zu sein und dann eben auch da zu sein und nicht mit den Gedanken so viel zu wandern oder mal wirklich sich Raum zu nehmen, um die Gedanken bewusst wandern zu lassen. Aber in der Natur, finde ich, kann man auch ganz fantastisch zu sich und zur Ruhe kommen und damit auch ein Stück Glück empfinden.
Vielen Dank für dieses Geschenk.
Sehr gerne.
Stevie, hat dich die Folge heute glücklich gemacht?
Oh, sehr. Also es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und immer wenn ich was Neues lerne, bin ich glücklich.
Ja, genau. Ja, auch das ist ein Teil.
Ja, ich finde diese Auseinandersetzung mit der Frage nach dem Glücklichsein einfach so unfassbar wichtig, aber auch wirklich so schwierig. Und deswegen stelle ich auch so viele, habe ich heute auch so viele Fragen gestellt. Also bitte das gar nicht falsch werten, auch nicht, liebe Zuhörer. Ich bin hier grundsätzlich gar nicht gegen, sondern ich stelle mir einfach nur Fragen und versuche einfach nur herauszufinden, wie können wir irgendwas positiv verbessern, und bin auch natürlich für Ideen, die unser Schulsystem verbessern, immer so total dankbar. Ich bereue es auch schon ein wenig, mich so dagegen ausgesprochen zu haben, weil ich den Austausch darüber natürlich als unheimlich wertvoll erachte. Und ich hoffe, das ist jetzt auch nicht falsch rübergekommen. Ich hatte ja auch genannt, dass ich das für den privaten Gebrauch für mich so als total wertvoll ansehe. Finde auch gar nicht auch sehr wertvoll, dass das Schüler tun. Ja, dieses unbehagliche Gefühl hatte ich beim Fach Achtsamkeit übrigens auch schon. Also auf der einen Seite dieses total gewinnbringende, ja, und das muss auf jeden Fall, und Schule darf anders sein, Schule muss anders sein und muss auch anders werden. Ja, aber irgendwie hatte ich das dort auch schon.
Miriam, darf ich dazu noch was sagen?
Ja, gerne, tu es.
Also ich kann mir total gut vorstellen, dass bei dir ein Widerstand vielleicht auch daher kommt, wenn man dieses Wort muss verwendet. Jetzt müssen alle Glück machen. Jetzt müssen alle Achtsamkeit machen. Und in dem Moment, wo wir so etwas aufoktroyiert bekommen, regt sich in uns immer ein Widerstand. Spannend ist, dass wir aber bei dem, wir müssen alle Mathe machen oder wir müssen alle Physik machen, uns daran gewöhnt haben, dass das für uns nicht in Frage steht. Ich glaube, es gibt genügend Menschen, die zum Beispiel bei Mathe oder Physik oder beim Lesen, ja, auch genau diesen Widerstand spüren und sagen, kommt etwas von außen und ich muss das irgendwie tun und ich fühle mich in meiner Autonomie und meiner Freiheit an der Stelle eingeschränkt. Und das ist natürlich die Kunst, auch diese Menschen abzuholen, so wie wir das in Mathe und in Physik und beim Lesen auch versuchen, denen Räume zu geben, wo die sich einbringen können, mit ihrem Interesse, mit dem, was sie wollen. Und das ist bei Glück auch. Also keiner wird gezwungen, über Schwächen zu sprechen, wenn er das nicht möchte. Keiner wird gezwungen, mitmachen zu müssen, sondern das ist ja auch Teil von Prozess, diese Räume offen zu lassen. Von daher verstehe ich deinen Widerstand an der Stelle sehr, sehr gut.
Wo finden wir denn noch gute Tipps oder Infos zum Unterrichtsfach Glück, wenn wir jetzt etwas herausfinden möchten? Kannst du uns da Internetseiten empfehlen oder Links mit in die Shownotes hauen?
Also man kann natürlich bei mir auf der Homepage einmal nachschauen unter www.glücks-schritte.de mit
genau. UE natürlich. Glücks. Wir verlinken das noch. Ne?
Da habe ich tatsächlich auch ein Kapitel heißt wirklich auch Warum Glück, und es wird auch auf das Konzept eingegangen. Man kann bei Instagram bei mir relativ viel aus dem Unterricht und aus der Weiterbildung auch sehen und welche Haltungen dahinter stehen. Natürlich auch immer empfehlenswert ist die Seite des Fritz-Schubert-Instituts, also wirklich bei der Quelle direkt auch nachzulesen und zu schauen, weil schließlich hat der Dr. Ernst Fritz-Schubert das ja auch ins Leben gerufen und auch entwickelt. Es gibt mittlerweile echt richtig tolle Literatur dazu. Also man kann natürlich seine Doktorarbeit lesen, aber es gibt auch andere Literatur dazu, die lesenswert ist. Es gibt ja auch zum Beispiel bei mir auf der Seite noch Veröffentlichungen, Presse, da kann man auch nochmal einen Einblick bekommen. Also wichtig ist nur, dass wenn man jetzt nach einem wissenschaftlichen Begriff sucht, dass man eben nach psychologischem Wohlbefinden sucht, weil das ist das, was drunter liegt. Und eben nicht zum Beispiel subjektives oder objektives Wohlbefinden, was eben andere wissenschaftliche Kategorien sind, die aber schnell eben auch unter diesem Begriff Glück laufen.
Vielen Dank. Wir werden natürlich die einzelnen Links in die Shownotes hauen und ihr könnt euch dann direkt durchklicken und schauen, was euch dort interessiert. Ja, ich sagte schon, Miriam, vielen Dank heute für das Gespräch. Ich werde auf jeden Fall nochmal über deine ganzen Gedanken, Anstöße nachdenken. Ich finde manchmal so, seitdem ich den Podcast habe, ist manchmal so schwierig, am Ende geht es ja immer darum, so am Ende so eine Zusammenfassung oder so eine Schlussfolgerung zu machen. Aber ich finde, gerade ist das deshalb schwierig, weil ich einfach ein bisschen Zeit dafür brauche. Ne? Also ich denke darüber nach. Ich habe heute viele Gedankenanstöße mitgenommen. Und ja, dementsprechend verabschiede ich mich heute jetzt hier. Stevie, mach's gut. Ich übe jetzt nochmal meinen Theatertext, ne? Hau mich dann
sehr
auf die
schön.
Bühne.
Viel Erfolg dabei.
Mal gucken, ob wir dich noch irgendwie reinschmuggeln können. Ich hoffe, das hört keiner. Es sind schon einige sauer, dass sie keine Karten bekommen haben.
Macht's gut.
Ja,
ciao.
Tschüss.
Danke, bis bald. Euer Simon.